herzlich willkommen zur 10. Episode des Podcasts vom Berg. Heute haben wir ein Thema fast vom anderen Ende der Welt und aus einer Gegend, in der wir leider noch nicht selbst gewesen sind. Wir verraten auch gleich mal, worum es geht, nämlich um die Geoglyphen von Nazca oder auch die Nazca-Linien. Was ist das?
Ich weiß nicht.
Also das sind so Figuren, die irgendwie in Südamerika in einer Geröllwüste, so hingemalt sind. Aber die sind ziemlich groß so und man erkennt die auch irgendwie nur aus der Luft.
Genau, das sind sogenannte Scharbilder. Wisst ihr, warum die Scharbilder heißen?
Vielleicht, weil das so in die Erde gegraben ist.
Genau, das ist reingekratzt sozusagen in den Boden. In einer sehr kargen Landschaft in Peru. Und diese Bilder erstrecken sich über Kilometer hinweg. Und teilweise sind es nur Linien, sehr gerade Linien. Teilweise sind es auch Tiere oder Gegenstände. Um das noch ein bisschen bildlicher zu machen, es ist eine sehr karge, hügelige Landschaft zwischen dem Meer, also zwischen dem Pazifischen Ozean und den Anden. Und diese Landschaft besteht hauptsächlich aus Geröll, ist sehr trocken. Auf dem Geröll bildet sich im Lauf der Zeit der sogenannte Wüstenlack. Das ist ein Überzug auf dem Sandstein, der nicht nur in Wüsten entsteht, aber häufig in Wüsten. Und zwar, wenn auf der Steinoberfläche Wasser verdunstet, was aus dem porösen Gestein kommt. Und in diesem Wasser ist Eisen oder Mangan gelöst. Und das bildet diesen dunklen Überzug auf der Oberfläche des Gesteins. Also für uns reicht eigentlich aus zu wissen, dieses Gestein ist auf der Seite, wo es von der Sonne beschienen wird, mit einem dunklen Überzug versehen.
Und diese Bilder sind jetzt dadurch entstanden, dass dieser dunkle Überzug weggemacht wurde?
Genau, also nicht von jedem Stein runtergekratzt, sondern man hat diese Steine zur Seite geräumt oder umgedreht sozusagen. Ne? Und darunter kam dann der helle Boden zum Vorschein.
Aber würden dann nicht auch diese Linien mit der Zeit verschwinden, wenn sich sozusagen auch auf den umgedrehten Steinen dieser Wüstenlack bildet?
Ja, da kommen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal drauf zu sprechen. Ja, aber sie verschwinden offensichtlich nicht allzu schnell.
Aber nur so in den Boden gekratzt, da regnet es irgendwie drauf und dann kommt was von der Seite drauf. Und
ja, wenn das so wäre, dass da Sturzbäche von Regen durch die Landschaft fließen ab und zu, dann wären die Linien längst verschwunden.
Aber es ist ja eine Wüste. Ich denke, da regnet es jetzt nicht so viel.
Und daran kann man eigentlich auch sehen, dass da eben keine Sturzbäche von Regen regelmäßig fließen. Denn dann wäre das eben längst zerstört worden.
Das heißt, diese Linien bestehen einfach aus umgedrehten oder weggeräumten Steinen in der Mitte einer Steinwüste.
Genau, also aus dem hellen Boden unter den Steinen, die man weggeräumt hat. Genau. Man kann sich das vorstellen, wenn man so einen Sandkasten hat und man besprüht die oberste Sandschicht so mit Sprühlack und dann zeichnet man mit dem Finger eine Linie rein. Dann ist der rote Sprühlack oder so weg und man sieht den Sand darunter. Mhm. Diese Linien sind teilweise 20 Kilometer lang, so hell auf dunklem Grund. Und es gibt auch teilweise ganz verrückte Formen und Bilder. Ich glaube, ihr beide habt schon mal, oder irgendwem habe ich schon mal so teilweise die Bilder gezeigt. Wisst ihr
also,
noch?
Also, ich kenne Bilder davon.
Ja, irgendwie so ein Vogel oder so Spiralen und auch so ein Mannequin. Also so ein,
so eine Art Menschwesen. Genau.
Ja, also auf jeden Fall irgendwie diese Spiralen, die ja auch irgendwie also ziemlich eindrucksvoll waren, weil sie halt sehr regelmäßig waren. Also halt so, ja, nahezu perfekt. Also halt nicht so wie, wenn ich jetzt irgendwo eine Riesenspirale in den Sand kratzen würde. Also.
Genau. Es gibt auch eine Riesenspinne. Ja, die ist ganz schön groß, die Riesenspinne. All diese Figuren und Linien findet man da also in dieser Geröllwüste. Die wurden wohl schon kurz nach der Ankunft der Spanier von den Europäern dort entdeckt und dann erstmal im Wesentlichen nicht beachtet. Und richtig erforscht wurden die erst im 20. Jahrhundert. Und zwar vor allem und besonders systematisch durch die deutsche Mathematikerin, Physikerin und Geografin, vielleicht auch Astronomin Maria Reiche. Die kam da ab 1939 hin.
Ja, bei die habe ich schon mal gelesen.
Ja. Weißt du was über die noch?
Ja, also halt vor allem, dass sie halt da diese Linien erforscht hat. Also.
Genau. Die kam da also hin und forschte 40 Jahre lang an diesen Linien, also fast bis zu ihrem Tod, oft ganz alleine. Die ist da mit Maßband und Sextant durch die Wüste gezogen, tagelang, hat teilweise da auch übernachtet dann mitten in der Wüste, weil sie nicht zu ihrer Unterkunft zurückwandern wollte. Und hat da also eine unglaubliche Vermessungsarbeit geleistet. Als sie 52 war, hat sie sich an die Kufen eines Hubschraubers binden lassen und über die Landschaft fliegen lassen, um Fotos von oben machen zu können.
Ja, krass. Ja, ich meine, wenn man nur nicht so Filmdrohnen hat, dann...
ja. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, ne? Also... Drohnen sind ja, gibt es zwar auch noch gar nicht so lange, also als ich so alt war wie ihr, war da nicht die Rede von, aber kann man heute fast im Supermarkt kaufen, aber das war natürlich völlig undenkbar damals, also damals ja. War das schon, ja, war das so die Möglichkeit, Fotos von so einer Landschaft zu kriegen, dass man eben aus einem Flugobjekt das macht. Man hätte sich vielleicht nicht unbedingt an die Kufen binden lassen müssen. Man hätte vielleicht auch aus dem Fenster fotografieren können, aus dem Flugzeug. Aber offenbar war die sehr abenteuerlich veranlagt und hat vielleicht auch selber einen sehr guten Blick darüber haben wollen. Die These, die Maria Reiche hatte, wozu diese Figurendarstellungen sind, ne? Das waren eigentlich zwei Sachen. Sie hat gesagt, diese abstrakten Linien, diese langen, schnurgeraden Linien, das sind astronomische Peilinstrumente, die zeigen die Richtung an, in der bestimmte helle Sterne stehen, die zeigen die Richtung an, in der irgendwie bei der Sommersonnenwende und bei der Wintersonnenwende die Sonne untergeht.
Aber warum würde man jetzt nur als Peilinstrument eine 20 Kilometer lange Linie in die Wüste malen? Ich meine, kann man sich da nicht auch einfach zwei Pflöcke in den Garten stellen? Oder ich meine...
Da kommt ja auch eigentlich niemand so vorbei, so mitten in so einer Wüste. Da bringt es eigentlich keinem was, außer dass vielleicht so Figuren ganz lustig sind anzuschauen. Aber diese Figuren kann man ja dann auch nur von oben anschauen oder so.
Ja.
Also nur weil ich wissen will, wo die Sonne untergeht, würde ich jetzt nicht in die Wüste wandern und mir so eine 20 Kilometer lange Linie angucken.
Also, ja, okay. Ja. Totale Arbeit, wenn man da keine Maschinen hat.
Oder? Eine kürzere Linie hätte es sicher auch getan oder Flöcke zum Peilen, ganz genau. Und eben,
ich meine, es ist ja auch Arbeit.
Irre Arbeit gewesen sein.
Gerade, dass es halt genau ist bei so einer Geröllwüste.
Ja. Genau, also kann man sich schon fragen. Die Idee war wohl, dass man das verwenden konnte, um einen Kalender zu eichen oder anzulegen, abzugleichen. Ja, das war so die These, mit der die Maria Reiche gearbeitet hat. Es gab noch verschiedene andere Thesen, die da eine Rolle gespielt haben oder die andere Menschen aufgestellt haben. Da kommen wir vielleicht später noch kurz drauf. Die Maria Reiche hat aber auch schon erkannt, dass zum Beispiel diese Spinne oder diese Spiralen oder diese Kolibri, diese Vogelzeichnungen, vielleicht eher keine astronomischen Teilinstrumente sind, sondern vielleicht andere Zwecke haben. Vielleicht
markiert das irgendwie eine Stelle oder einen bestimmten Raum? Ist da irgendwas Besonderes?
Man könnte sich denken, also, da wird ein bestimmter Ort markiert.
Ja, wenn man jetzt so an andere so krasse Sachen, also zum Beispiel hier irgendwie bei Pyramiden in Ägypten, ich meine, dann wurden da irgendwelche Könige begraben. Ich meine, vielleicht haben die ihre Könige irgendwie in der Steinwüste begraben und da steht in der Pyramide eine Spinne drauf gemalt. Ich meine.
Aber warum dann Kilometer lang und warum genau eine Spinne? Und
also. Ja, das bedeutete vielleicht was, aber ich meine, gerade so vielleicht in der Zeit hätte man ja für seine Könige oder Kaiser oder so halt dann auch sowas gemacht halt irgendwie. Ich meine, in anderen Kulturen gab es dann ja auch mit krassen Gräbern und so. Und ich meine.
Das stimmt. Man hat
das
auch ist Gräber.
Das ist nicht praktisch, aber.
Ja, man hat auch Gräber dieser Kultur gefunden. Allerdings jetzt nicht, meines Wissens nicht, unter den Spinnen und Kolibris. Aber die Idee ist, glaube ich, schon die richtige Richtung. Also man hat sich, oder die Maria Reicher hat sich gedacht, diese Figurendarstellung, die hatten vielleicht irgendwie religiöse Zwecke oder mystische.
Ja, praktisch wird das wohl nicht gewesen
praktisch sein. Praktisch wird es nicht gewesen sein, genau. Wenn man sich jetzt überlegt, was sollen denn diese Figuren da? Und das überlegt man sich ja automatisch, denke ich mal, ja, wenn man da hinkommt und die so sieht. Ihr habt gesagt, die kann man vor allem aus der Luft sehen. Das stimmt, viele kann man besonders gut aus der Luft sehen, aber man kann...
Von Bergen.
Genau.
Ich meine, wenn da die Anden sind, dann...
Ja, die sind noch ja, ein Stückchen weg, aber wenn man sich dieses Gebiet anschaut, wo die Linien sind, dann ist ein großer Teil von den Figuren am Rand so einer Hochebene, wo Hügel auch sind.
Ja.
Das kann man sich bei Google Earth ganz gut anschauen. Das können wir uns später nochmal anschauen. So dass man von den Hügeln aus auf die Figuren schauen kann. Man kann teilweise auch die Figuren von unten an den Hügeln sehen. Es gibt Figuren, die sind so auf den Hügelseiten drauf. Das gibt's also auch. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was machen die Figuren da? Wer hat die da hingemalt und wofür? Und damit verbunden ist natürlich eigentlich als allererstes die Frage, wie alt sind die denn? Zu welcher Kultur haben die gehört?
Wann wurden die da in den Sand gegraben?
Genau. Und wie findet man das jetzt raus?
Naja, vielleicht mit dieser, da gibt es doch diese eine Methode, mit der man zum Beispiel auch in irgendwelchen Hügelgräbern oder so da die Messer oder so datieren kann.
Die C14-Methode?
Ja, genau.
Radiokarbon-Datierung.
Ja, vielleicht findet man da ja raus, wann die Steine da weggeräumt wurden.
Naja, es ist ja einfach nur so Sand und da werden ja sicher keine Fingernägel mehr von denen liegen, die da rumgekratzt haben. Also
aber vielleicht findet man durch irgendwas doch heraus, wann die Steine wohin gebracht
wurden. Mhm.
Ja, oder man überlegt sich halt, da ist ja diese Schicht drauf. Oder und vielleicht bildet sich diese Schicht ja auch neu. Und wie lange dauert das, bis die Schicht sich da neu bildet? Und wie viel von dieser neuen Schicht, also wenn da nur so ein bisschen von der neuen Schicht drauf ist vielleicht, dass man die dann diese Linien halt trotzdem sieht, aber da ist halt was drauf und man überlegt sich, wie lange es dauert, bis da halt so viel drauf ist. Also.
Das heißt, wenn man wüsste, wie schnell sich der Wüstenlack bildet, dann könnte man vielleicht rausfinden, wie lange das schon da ist. Das stimmt. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
Ja, oder dass man, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Wüstenlack ist, aber wenn das... Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen so eine Versiegelung ist, dann findet man vielleicht unter dem Wüstenlack. Wenn man so einen Stein nimmt und den Wüstenlack abkratzt, dann findet man vielleicht unter dem Wüstenlack, keine Ahnung, irgendwelche, ich weiß nicht, ob es da Moos gibt, aber halt irgendwie, ja.
Ah, ja, irgendwas
Sachen,
Organisches.
Sachen, die vielleicht vom Wüstenlack eingesiegelt wurden. Halt
ja,
irgendwelche
okay.
Organischen Sachen
ja.
Auf dem Stein oder so.
Ja, ich glaube, so lackiert ist es nicht. Das ist im Grunde einfach nur eine Verfärbung auf der Oberfläche.
Ja, okay.
Aber es stimmt, das Problem bei der Radiokarbondatierung ist, man braucht organisches Material. Also Holz, Pflanzenreste, Tierreste, Menschenreste. Man hat tatsächlich Radiokarbondatierung vorgenommen, denn man findet da nicht nur die Linien, sondern man findet Reste von Holzbauten, die da so in der Nähe oder teilweise auf den Linien errichtet wurden, dass man vermutet, dass sie aus der gleichen Kultur, aus der gleichen Zeit stammen.
Wo müssen die auch gewohnt haben, die das da gemacht haben? Also
genau.
Vielleicht waren das auch gar keine Linien, sondern Straßen. Ich meine,
ja,
durch so eine Wüstengerolldings, wenn man nicht übers Geroll laufen
oder
will, dann räumt man vielleicht das Geroll weg, damit man...
Und dann vielleicht waren es auch irgendwie Orientierungspunkte, damit man wusste, okay, ich bin hier gerade am Spinnenpunkt und jetzt muss ich, keine Ahnung, 100 Schritte nach Westen latschen, damit ich so und so dahin komme zu meinem Nachbarn oder irgendwie so.
Aber dann würde ich das nicht mit einer riesigen Spinne markieren, sondern vielleicht mit einem großen Kreuz mit einer Nummer daneben. Also...
An einem gescheiten Schild. Ja, oder so, ne?
Ich meine, wenn man so durch die Ebene läuft, sieht man die Spinne jetzt vielleicht auch nicht so rund. Dann kannst du die Spinne nicht so gut vom Kolibri unterscheiden, oder?
Also so richtig praktisch war das eben tatsächlich wohl nicht. Um jetzt nochmal auf die Datierung zurückzukommen. Was man auch machen kann, ist, ihr habt auch schon gesagt, irgendwo müssen die gewohnt haben. Und das haben die natürlich auch getan. Die haben irgendwo gewohnt und haben auch andere Dinge hinterlassen, nämlich zum Beispiel Keramikscherben und Reste von Häusern, die auch mit Holz oder Schilf, Lehmziegeln gebaut waren, sodass man einiges an organischem Material zum Datieren hatte. Ja. Und die Keramikscherben, die konnte man auch unter anderem deshalb so ein bisschen zuordnen, weil man teilweise ähnliche Figurendarstellungen gefunden hat, wie bei den Linien.
Ja, sonst ist halt die Frage so, vielleicht waren die auch 1000 Jahre später da, oder ich meine. Ja, aber wenn man die, keine Ahnung, da auch eine Spinne auf ihrem Gefäß hatten, dann kann man sich ja schon so denken, ja, okay.
Gleicher Stil, das war der gleiche Künstler, oder also die gleiche Kultur, die gleiche Mode, genau. Das war jetzt natürlich immer noch so ein bisschen vage mit diesen anderen Fundstücken, die man datiert hat. Zumal, wenn man jetzt einen Holzbau findet, der auf so einer Linie errichtet wurde, dann gibt der ja nur ein Mindestalter für die Linie an, weil klar ist, der muss nach der Linie errichtet worden sein. Das ist alles nicht so eine perfekte Datierung. Und man hat aber eine Datierungsmethode entwickelt, die es erlaubt, diese Linien ziemlich direkt zu datieren. Und zwar ist das die sogenannte optisch stimulierte Lumineszenz. Klingt gut, ne?
Ja.
Und um das zu erklären, müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was Geröll oder dieses Steinmaterial eigentlich ist. Gesteine enthalten Minerale. Das ist sozusagen das, was wir als Kristalle auch manchmal bezeichnen. Also einzelne Substanzen, deren Atome oder Moleküle sich in einer Kristallstruktur anordnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Weißt du, was eine Kristallstruktur ist, Nele?
Nein.
Also zum Beispiel in der Luft sind, also ich meine, die Luft besteht ja so aus Atomen und Molekülen und die sind da ja so ein bisschen mehr oder weniger wild durcheinander. Und dann gibt's halt zum Beispiel, wenn du, ja, auch Wasserdampf, ist ja sozusagen auch sowas wie Luft, so ein Gas halt, und wenn du den Wasserdampf dann zu Wasser abkühlst, dann sind die Moleküle schon weiter auf einem Raum sozusagen. Und dann sind die halt nicht mehr ganz so wild durcheinander. Und wenn man das Wasser dann gefriert, dann kriegen die so eine feste Struktur. Das heißt, dann ordnen die sich halt so in so einem speziellen Muster an und wackeln nur noch so ganz leicht auf ihrem Platz rum. Das heißt, dann haben die eigentlich so eine Ordnung. Und zum Beispiel bei Kristallen ist es dann auch so, dann kristallisiert halt irgendeinen Stoff aus und all diese Teilchen fügen sich halt in einem ganz speziellen Muster zusammen. Das ist halt irgendwie auch je nach Stoff anders dann. Zum Beispiel auch so bei Kristallen, so in Höhlen oder halt Rosenquarz oder halt irgendwie sowas, dann kennt man das ja auch, dass halt irgendwie je nach Kristall haben die eine bisschen andere Form. Dann sind die irgendwie sechseckig oder dreieckig oder rund oder...
Genau, und der wichtige Punkt ist, dass in Kristallen die kleinen Teilchen ganz geordnet auf Plätzen sitzen. Wenn du dir so einen Würfel vorstellst, dann hat der ja Ecken.
Ja.
Ne? 8 Ecken. Und da könnte jetzt zum Beispiel auf jeder dieser Ecke ein Teilchen sitzen von diesem gleichen Stoff. Aber es ist nicht nur ein Würfel da, sondern es sind unendlich viele. Und die sind immer so wie auf Würfelecken angeordnet, also ganz gleichmäßig im Raum. Und es gibt dann aber vielleicht auch Kristalle, die bilden sich nicht aus so ganz normalen Würfeln, wie wir sie kennen, sondern aus irgendwelchen Tetraedern oder was gibt's noch alles für Formen?
Hexaeder, aber das ist halt der Würfel.
Oktaeder, Dodekaeder.
Icosaeder.
Genau, all das, was man von den Rubikswürfeln und den Bausteinen da kennt. Karten. Genau. Also ganz verschiedene Formen kann es haben. Also das sind die Kristalle, die haben ihre Atome oder Moleküle in so einer ganz festen Struktur angeordnet. Und dieses Gitter, dieses Kristallgitter nennt man das, diese Struktur, das kann aber an manchen Stellen zerstört werden. Das ist in der Natur nie perfekt, selbst wenn man in dem besten Labor versucht, so einen Kristall ganz sorgfältig zu züchten, dann klappt das nie, dass, oder praktisch nie, dass man einen riesigen Kristall hat, der wirklich ganz perfekt ist. Der ist immer stellenweise perfekt, aber dann wächst der irgendwie doch ein bisschen um die Kurve oder dann gibt's irgendwo kleine, dann fehlt irgendwo mal so ein Würfelchen oder so, dann ist dieses Kristallgitter nicht ganz perfekt. Und außerdem kann dieses Gitter dadurch zerstört werden, dass im Laufe der Zeit Teilchen da rausgeschossen werden. Insbesondere können Elektronen rausgeschossen werden. Ihr wisst vielleicht teilweise, also diese Atome und Moleküle, die die Kristallstruktur bilden, die haben Atomkerne und drumherum die Atomhülle. Und die besteht aus den Elektronen. Das sind also eigentlich wirklich winzige, negativ geladene Teilchen.
Die ist der Unterschied zwischen positiv und negativ geladenen Teilen?
Ja, die sind...
Positiv geladenen Teilchen sind im Kern. Und in der Hülle, so drumrum, da schwirren halt so die negativ geladenen, die Elektronen. Und das gleicht sich halt so ein bisschen aus, dass sozusagen das Atom von außen halt neutral ist. Also du hast halt so viele negative wie positive und dann ist das halt so gleich.
Ja, aber was ist das?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Man könnte auch sagen, die sind rot geladen und blau geladen. Oder die sind salzig geladen und süß geladen. Die sind einfach gegenteilig geladen.
Okay.
Man hat es einfach positiv und negativ genannt. Das hat eigentlich keinen Sinn, also das heißt nicht gut und schlecht oder so. Es gibt einfach die positiven Teilchen, die im Kern sitzen oder die einen, die im Kern sitzen und dann in der Hülle sind die, die elektrisch genau umgekehrt geladen sind. Und die ziehen sich gegenseitig an, positiv und negativ. Also wir haben in dem Kristallgitter die positiv geladenen Atomkerne und die andersrum, also negativ geladenen Elektronen in der Hülle. Und diese Elektronen, die sind zwar eigentlich an ihr Atom gebunden, möchten da gerne bleiben, weil sie ja davon angezogen werden elektrisch, aber wenn die mal so einen Stoß kriegen, dann werden die auch rausgeschossen, dann werden die sozusagen frei. Und könnt ihr euch vorstellen, wodurch die so einen Stoß kriegen können?
Vielleicht, wenn ein Blitz einschlägt?
Ja, im Prinzip schon. Aber
wenn
so
das mit einem anderen zusammenstößt vielleicht?
Ja, wenn irgendein anderes Teilchen dagegen gestoßen wird.
Also wenn irgendwelche elektrischen Einwirkungen so drumherum sind. Also ja, ein Blitz. Oder?
Wir brauchen von dem Blitz gar nicht diese Riesenkraft und gar nicht die Elektrizität. Es reicht eigentlich das Licht. Also es reicht die Bestrahlung des Kristalls mit Licht oder mit radioaktiver Strahlung. Denn die Lichtteilchen oder die Teilchen der radioaktiven Strahlung, die können die Elektronen aus ihrem Molekül, aus ihrem Atom rausschießen. Die Elektronen sind ja sehr, sehr klein und leicht. Und wenn die nicht zu stark an ihr Atom gebunden sind, dann reicht so ein kleiner Stoß. Und das kann auch durch Licht passieren und sogar durch sichtbares, durch Sonnenlicht.
Das heißt, wenn die Sonne aufgeht, zerfallen die ganzen Kristalle, weil sie von der Sonne beschienen werden?
Nee, die Kristalle zerfallen zum Glück nicht, das wäre schade. Aber in den Kristallen bilden sich winzige Strahlungsschäden dadurch, dass Elektronen von ihrem Platz geschossen werden.
Und irgendwann, nach einer ganzen Weile, zerfällt er dann, oder? Weil da sind ja dann immer ganz viele rausgeschossen worden.
Nee.
Aber wahrscheinlich, so ein Kristall besteht ja aus verschiedenen Gruppen und die werden dann aus der einen Gruppe rausgeschossen und docken sich dann an die nächste an, oder?
Ja, genau. Die Elektronen müssen irgendwo hin. Und die werden nicht wirklich aus dem Stein geschossen, sondern die bleiben da schon in der Nachbarschaft. Die verlassen ihren eigentlichen Platz und
Rutschen ein Stück weiter,
genau.
Aber wenn aus jedem Atom ein Elektron rausgeschossen wird und zu seinem Nachbarn geht, dann verändert sich ja nichts.
Dann, wenn die einfach nur die Plätze tauschen, ja, verändert sich nichts, ganz genau. Aber es ist jetzt so, wir haben ja gesagt, in diesem Kristall haben wir auch immer wieder so Störstellen, so Stellen, wo das Kristallgitter irgendwie ein bisschen verzerrt ist, wo irgendwas ein bisschen krumm zusammengebaut wurde von der Natur. Und an diesen Stellen kann es sein, dass das Elektron sich ganz wohl fühlt, weil da vielleicht durch die Verzerrung des Gitters ein bisschen negative Ladung fehlt, sodass das Elektron zwar nicht ganz so stabil gebunden ist, sagt man, wie auf seinem ursprünglichen Platz, aber doch irgendwie ganz gut hinpasst. Man kann sich das vorstellen, ihr kennt doch diese Wackelbretter, die man so rumwackeln kann, wo dann so Kugeln irgendwo verschwinden, eine Etage tiefer fallen. So ein Labyrinth, so ein Wackellabyrinth, wo man so eine Kugel durchmanövriert. Ja. Ne? Und wenn die nach unten verschwindet, können wir mal jetzt so nehmen als Analogie, dieses Loch nach unten, das ist ein stabiler Platz. Wenn das Elektron da drin ist, dann kommt das auch nicht wieder raus. Aber es kann auf dieser Wackelebene Stellen geben, wo vielleicht so eine kleine Mulde ist. Das ist jetzt bei dem Labyrinthspiel glaube ich nicht so, aber wenn in dieser Holzoberfläche so eine kleine Mulde ist, dann geht das Elektron da vielleicht, dann bleibt das da so drin hängen und wenn man nur ein bisschen wackelt, kommt das auch nicht wieder raus. Wenn man doll wackelt, schon. Ne?
Ja, es gibt auch diese Spiele, wo sozusagen nur eine Kugel in der Mitte ist, muss man die Kugel in diese Kugel
bringen. Ja. Ja. Und wir haben also, wenn man sich das so vorstellt, wie ich es gerade beschrieben habe, einmal die ganz stabilen Zustände, wo dieses Loch ist, wo das Elektron wirklich stabil gebunden ist und nicht so einfach wieder rauskommt. Und wir haben Stellen, wo das Elektron zwar einigermaßen stabil ist, aber durch ausreichendes Schütteln wieder rausgebracht werden kann. Und das sind diese sogenannten metastabilen Zustände, also so mittelmäßig stabilen Zustände. Und wenn jetzt so ein Kristall lange bestrahlt wird, dann haben wir immer mehr Elektronen, die sich auf diesen metastabilen Plätzen ansammeln. Es gehen natürlich auch immer wieder Elektronen zurück auf ihre stabilen Plätze, aber es gibt auch immer mehr Elektronen, die so an so metastabilen Plätzen sitzen. Das heißt, irgendwo da, wo das Kristallgitter so verzerrt ist. Und an einem anderen Ort wäre es wahrscheinlich, also wäre es stabiler, das Elektron, aber an diesen anderen Ort müsste das Elektron ja erstmal kommen und es weiß gar nichts davon, dass es diesen stabilen Ort gibt. Es hat ja keine Erinnerung daran, wo es herkommt und niemand bringt es dahin, also bleibt es erstmal da, wo es halbwegs stabil liegt. So, jetzt hat dieses Mineral also eine längere Zeit Strahlung abgekriegt und eine ganze Menge metastabil gebundener Elektronen in seinem Kristallgitter angesammelt. Und würden diese Elektronen jetzt auf ihre ursprünglichen Plätze zurückschnacken, oder es muss gar nicht der eigene ursprüngliche Platz sein, sondern ne, ein stabil gebundener Platz, dann würden die Elektronen den Energieunterschied zwischen diesem metastabilen Zustand und dem stabilen Zustand als Strahlung abgeben.
Dann würde der selber anfangen zu strahlen, der Kristall.
Dann würde der Kristall anfangen zu strahlen, ganz genau.
Ein Glow-in-the-Dark-Kristall?
Ja.
Ist es dann irgendwie Licht, was der abgibt, oder ist das irgendwie radioaktiv? Oder?
Das ist Licht, also elektromagnetische Strahlung, wobei die Frage ist, welche Wellenlänge hat das Licht? Ist es sichtbares Licht oder ist es ein anderer Wellenlängenbereich?
Ja. Hat das jetzt mit den Linien zu tun?
Das kommt gleich. Ich bin fast fertig mit der optisch stimulierten Lumineszenz. Dieses Leuchten nennt man eben Lumineszenzleuchten. Und bei der Methode macht man genau das. Man bringt die Elektronen dazu, alle sozusagen mehr oder weniger plötzlich auf ihre Plätze zurückzugehen. Und ihre Energie durch Leuchten abzugeben. Und also dieses Leuchten fängt man auf.
Kann man sich einfach statt einer Lampe ins Wohnzimmer diesen Kristall hängen?
Ja.
Der leuchtet wahrscheinlich nur so einmal auf oder halt so puh,
und dann ist
er wieder normal, weil.
Genau, der leuchtet nicht so lange.
Ah, okay.
Und du musst ihn auch erst beleuchten, damit er anfängt zu leuchten. Okay. Denn deswegen heißt die Methode optisch stimulierte Lumineszenz, also optisch angeregte. Das heißt, du musst erst durch Bestrahlung anregen, dass die Elektronen sagen, okay, also die kriegen dann richtig so einen Schubs, ne, durch das Licht, mit dem du den Kristall bestrahlst. Und dann machen sie sich auf den Weg und fallen eben in einen stabilen Zustand und geben dann ein Lichtteilchen ab.
Und was hat man denn davon, dass die Teilchen jetzt wieder zurückgehen und der Kristall leuchtet? Ich meine.
Ja, man guckt natürlich jetzt, wie viel der so leuchtet. Denn wenn der jetzt viel Strahlung abgibt, dann heißt es ja...
Den gibt es schon lange und es sind viele Teilchen in den metastabilen Zustand da gegangen.
Genau. Dann heißt das, der hat sehr lange so eine Bestrahlung abgekriegt, die eben gewisse Strahlenschäden in Anführungszeichen gemacht hat.
Aber gibt es da irgendwie so eine Regel, wie jeden Tag geht ein Elektron woanders hin und dann misst man die Strahlung und zählt, wie viele Elektronen das sind? Oder ist das so ein bisschen zufällig?
Ja, man kann sich ja vorstellen, so Strahlungsschäden in einem Kristall, das hängt natürlich davon ab, wie viel Strahlung kriegt dieser Kristall überhaupt ab. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob der jetzt irgendwo am Pol liegt oder am Äquator. Da kriegt er ja viel mehr Sonne ab am Äquator. Und wenn das Umgebungsgestein ziemlich radioaktiv ist, dann kriegt er auch eine Menge Radioaktivität ab. Mhm. Also man muss wissen, was so üblich ist in dieser Umgebung an Strahlung. Ja. Das muss man mit einberechnen, ganz genau.
Und dann kann man sich vielleicht überlegen, wann er umgedreht wurde.
Das ist es. Genau das ist der Sinn. Man kann den Zeitpunkt bestimmen, zu dem diese Steine aus dem Weg geräumt und dadurch umgedreht wurden.
Und wann war das?
Ja, also das war vor ungefähr 2000 Jahren. Also man hat tatsächlich die Unterseite von Steinen vermessen mit dieser optisch stimulierten Lumineszenzmethode und da hat man ein Alter von ungefähr 2000 Jahren rausgefunden. Also man hat bestimmt, dass vor ungefähr 2000 Jahren diese Steine zuletzt bewegt wurden. Mhm. Wenn man das an einem Stein misst, ist es natürlich noch nicht sehr genau, denn es kann ja
auch... Da hätte auch einfach ein Vogel drauf gelandet sein können und der Stein ist umgekippt.
Genau. Aber wenn man da mehr Steine vermisst, dann kriegt man da schon so ein ganz gutes...
Und aber ihr weiß, dass da irgendwann die Steine umgedreht worden sind, das ist dann schon relativ klar, dass es etwa vor 2000 Jahren war.
Genau. Und dann hat man auch Steine genommen, wo nicht zu viele Touristen zwischendurch vorbeigekommen sind und so. Und dieses Alter von 2000 Jahren, das gehört zu der frühen Zeit der Nazca-Periode.
Ach, deswegen heißen die auch Nazca-Linie.
Ja, also ein Dorf da in der Nähe heißt Nazca und nach diesem Dorf sind sowohl die Linien als auch diese Kultur benannt. Und über die Kultur des Volks der Nazca wusste man vorher schon so einiges, nämlich wusste man, dass die sich ungefähr zwischen 200 vor Christus und 600 nach Christus entwickelte.
Ja, so in der Zeit.
Ne, passt ja mit 2000 Jahren zusammen und unter sehr extremen klimatischen Bedingungen sich auch entwickelte, denn diese Küstenwüste, wo man die Linien findet, das ist eine der trockensten Gegenden der Erde. Da fällt oft jahrzehntelang kein Regen.
Hä, warum würde man da wohnen wollen?
Ja.
Hat vielleicht auch Vorteile, vielleicht, dass deine Fälle nicht überwässert werden.
Naja.
Ja, zu viel Wasser hatten die nicht, genau. Dass da kein Regen fällt, heißt nicht unbedingt, dass da gar keine Feuchtigkeit ist.
Wenn man an der Küste ist, gibt es da ja wahrscheinlich schon Wasser. Ja.
Es gibt Nebelbänke, die vom Pazifischen Ozean sich ins Landesinnere ausdehnen und Feuchtigkeit bringen, sodass da Pflanzen wachsen können. Außerdem gibt es auch Flussläufe und Flussoasen, die eben doch mehr Wasser bringen, als in der Geröllwüste selbst vorhanden ist. Und es kommt noch dazu, vor einigen tausend Jahren, also so vor 3000 Jahren oder so, war diese Wüste wohl eher ein Grasland. Also man hat da Stellen gefunden, wo mal Pflanzen gewachsen sein müssen, vor ja eher so 3000 Jahren. Dann hat sich das Klima ein bisschen gewandelt und ist trockener geworden. Aber das Volk der Nazca, die waren ja nun mal, beziehungsweise ihr Vorläufervolk war ja nun mal in der Gegend, ne? Und die haben dann Strategien entwickelt, mit dieser Trockenheit zu leben. Die haben nämlich tatsächlich Ackerbau betrieben, eher so in den Flusstälern, nicht mitten in der Geröllwüste, aber so am Rand in den Flusstälern und haben ein unterirdisches Kanalsystem gebaut, mit dem sie ihre Felder bewässerten. Die haben irre wassersparend gebaut und gewirtschaftet. Die hatten also ein Kanalsystem, mit dem sie an Grundwasser kamen und das Grundwasser transportieren konnten. Die haben ihre Pflanzen nicht in einen umgepflügten Boden gesetzt, sondern in einzelne Löcher, weil das viel weniger Verdunstung verursacht. Die sind also mit den Ressourcen, die sie hatten, mit dem knappen Wasser, extrem klug umgegangen offensichtlich und haben Techniken entwickelt, die es ihnen ermöglicht haben, unter diesen Bedingungen dort zu leben.
Vielleicht meine halt unterirdisches Aquädukt haben die gebaut.
Ja.
Vielleicht genau. Können wir uns von denen jetzt was abschauen. Ich meine, jetzt mit Klimawandel, vielleicht kommen ja auch bei uns jetzt Geröllwüsten und dann
Wassersparen.
Ja, also Techniken, wie man mit knappen Wasserressourcen umgeht, kann man da vielleicht tatsächlich lernen. Die haben nur leider keine Schrift gehabt, also oder zumindest hat man nichts gefunden, keine schriftlichen Aufzeichnungen. Aber man kann eben die Technologien, die die verwendet haben, anhand der Relikte, die man da archäologisch untersucht hat, nachvollziehen.
Gibt es immer noch diese unterirdischen Bewässerungssysteme?
Also man hat die wohl erforscht. Also man hat wahrscheinlich eben Reste gefunden und...
Ich hatte gerade eine Idee. Irgendwie müssen die diese Aquädukte ja auch gebaut haben und vielleicht haben die dann durch die Geröllwüste so einen Tunnel gegraben. Aber weil Tunnelgraben schwierig ist, haben sie einen Graben gegraben, dann haben sie ihre Röhre reingelegt, dann haben sie wieder was drauf getan und dabei haben sie komischerweise dann die Steine umgedreht und dann sind sehr lange Linien entstanden.
Dann müsste man aber unter den Linien die Röhren finden.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist nicht passiert. Aber das, ja. Und wenn man sich das anschaut, wir müssen es gleich nochmal auf Google Earth anschauen, dann sieht man, da gehen also durch diese Ebene, gehen kreuz und quer unglaublich viele Linien. Also das
so viele Bewässerung.
Sehr völlig irre.
Ja. Brauchen die gar nicht, vor allem
und
wenn sie Wasser
sparen. Die brauchen, glaube ich, auch keine spinnenförmigen Bewässerungen.
Spinnenförmig sowieso. Ja. Aber das bringt uns jetzt zur Frage, wofür brauchte dieses Volk jetzt diese gigantischen Geoglyphen? Und da haben sich über die Jahrzehnte verschiedene Hypothesen ergeben. Wir haben schon gesagt, Astronomie, das war diese Idee von der Maria Reichel.
Vielleicht gibt es da auch irgendwie, vielleicht ist das irgendwie eine Art von Schrift, da steht dann, keine Ahnung, irgendwas Tolles über
ihn. Ja, wenn man keine Lust hat, das auf Papier zu schreiben, dann malt man einfach kilometerlange Linien in die Wüste. Klingt sinnvoll.
Es kamen sogar noch beklopptere Ideen, nämlich das Außerirdische, also gar nicht das Volk der Nazca gebaut hat, sondern Außerirdische haben sich da Landebahnen und Hinweiszeichen für ihre Raumschiffe gebaut.
Super.
Da fragt man sich
so, das ist ja sehr praktisch.
Wenn eine außerirdische Kultur Raumschiffe hat bauen können, mit denen sie es bis zur Erde geschafft haben,
warum wissen wir davon nichts?
Warum haben die Raumschiffe nicht davon diese doch sehr merkwürdigen Landebahnen gebaut? Ne? Also es ist ja doch eine sehr rudimentäre Landebahn. Hätte man schöner asphaltieren können.
Ja, ja, klar. Und ich meine, wenn sie so krass entwickelt waren, dass sie mit Raumschiffen gelandet sind, dann würde ich ja nicht einfach so einen Strich in die Wüste kratzen. Und dann würde ich mir da vielleicht auch ein schickes Haus hinbauen. Und ich meine, man hat ja sonst von irgendwelchen Außerirdischen nichts gefunden. Ich meine.
Ja, so ist es. Erscheint auch eher ein bisschen abwegig. Jetzt hatten wir noch die religiösen Zwecke und das könnte jetzt tatsächlich auch ein sehr wichtiger Teil des Sinn und Zwecks dieser Linien gewesen sein. Man nimmt heute tatsächlich an, dass das eine Rituallandschaft war, um für Wasser und Fruchtbarkeit zu bitten. Dass also zumindest die Figurdarstellung und vielleicht zumindest zum Teil auch diese Linien so etwas darstellten wie rituelle Stätten und Ikonenbilder, die bei religiösen oder mystischen Ritualen verwendet wurden, um logischerweise naheliegend um Wasser zu bitten.
Ja. Ja, ich meine, also...
Heißt das dann, wir wollen unbedingt die Spinnen haben, dass die Spinnen leben und dann haben die eine riesige Spinne hingemalt?
Oder? Nee, vielleicht war
die... hatten vielleicht einen Spinnengott und dann haben die da eine Spinne hingemalt, damit sie vom Spinnengott Wasser kriegen oder so. Ja, ich meine, die Tiere da waren ja wohl nicht praktisch, dann ist ja naheliegend, dass sie irgendwie religiös waren. Aber
ja.
Ich meine, ob ich jetzt sozusagen so viel Aufwand machen würde, um deine Spinne in die Wüste zu malen, nur um nach Wasser zu beten.
Ja, ich glaube, man muss sich klar machen, bei uns kommt das Wasser einfach aus der Leitung oder heute auch vom Himmel
mehr. Ja, aber dann könnte man sich ja überlegen, okay, statt jetzt eine riesen Spinne in die Wüste zu kratzen, bauen wir eine coole Wasserleitung.
Haben die ja auch gemacht. Ja, aber es war ja so, dass die manchmal Jahrzehnte auf Regen gewartet haben. Dass, also wenn dann mal Regen kam, dann war das ein riesiges Ereignis. Und der Alltag, die ganzen technischen Ideen im Alltag drehten sich eigentlich darum, Wasser zu beschaffen und zu erhalten und klug zu verwenden und zu recyceln. Das war also ein unheimlich wichtiger Faktor in dieser Kultur. Und deshalb liegt es auch nicht so fern anzunehmen. Ich meine, das können wir jetzt alles aus der, es liegt ja 2000 Jahre zurück und wir haben keine Aufzeichnungen darüber, aber das ist so eine Vermutung, die nicht so fern liegt, dass Wasser auch in dem religiösen Glauben eine große Rolle gespielt hat. Man hat in der Nähe dieser Linien, teilweise auch auf den Linien, auch so Opferstätten gefunden oder sowas wie Altäre, rituelle Stätten, wo man annimmt, dass die eben bei religiösen Ritualen benutzt wurden. Es gab da auch so eine Art kultisches Zentrum, wo man auch so eine Art Pyramide gefunden hat. Das deutet also schon darauf hin, dass da bestimmte religiöse Rituale stattgefunden haben und dass diese Linien und diese Figuren, diese Figurzeichnungen da eine Rolle gespielt haben.
Okay, aber wie haben die das überhaupt geschafft, so regelmäßige zum Beispiel Spiralen da zu malen oder diese Spinnen? Ich meine, da mussten die auch immer auf den Berg steigen und sich verständigen, wie die Spinne gerade aussieht und was da gemacht werden muss. Also vielleicht, wenn man sieht, wenn man da so vorsteht und ja, okay, mehrere Kilometer Geröllwüste und irgendwo ist halt die Spinne so ein bisschen, dann man muss dann halt auch auf den Berg steigen und gucken, wie sieht das gerade aus und dann von unten weiter dran bauen.
Ja.
Ja, vielleicht haben sie sich da auch irgendwie, keine Ahnung, ein Vorbild gesucht und das dann dahingesetzt und das dann riesig groß abgemalt. Also.
Genau, die haben das vielleicht erstmal klein aufgezeichnet, wie das aussehen soll und dann haben sie es so groß in die Landschaft gebracht, aber dass das dann klappt, ohne dass es krumm und schief wird.
Ja. Ja, dann stand vielleicht irgendwie einer auf dem Berg und hat so hier von wegen rechts und
links. Ein Funkgerät und dann runtergerufen?
Nein, ich meine, vielleicht hatte Telefon? Der dann da irgendwie Tücher oder so und dann lief da unten irgendwer rum und er hat dann so geschwenkt, wohin er jetzt drehen muss, oder?
Die hatten unter Umständen eben auch schon Vermessungstechniken, ne? Sodass die so ein bisschen abmessen konnten. Also, dass die Spinne symmetrisch wurde.
Haben die denn da mit der Hand reingegraben oder hatten die da irgendwie Schaufeln? Oder?
Die haben keine Metalle verwendet. Also man hat keine Anzeichen für Metallverwendung gefunden.
Oh mein Gott.
Vielleicht konnten die auch durch, ja, dadurch, dass sie da durchgeschlurft sind, die Steine zur Seite bringen. Das weiß ich nicht.
Oder sie haben irgendwie so einen Holzstab genommen und dann so geschoben.
Ja, wie so ein Karren.
Ja.
Es kann auch sein, dass sie die Steine so ein bisschen einfach zur Seite gesammelt haben. Ich glaube, da habe ich ein Bild von gesehen, wo das nachgestellt wurde, dass man erstmal diese dunklen Steine zu Hügeln geschichtet hat und dann rausgebracht hat. Also ich glaube, es ist nicht ganz klar, mit welcher Technik die diese Linien gemacht haben. Aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie die das hingekriegt haben.
Aber es ist auf jeden Fall eine weit entwickelte Kultur, wenn die da schon so Vermessungstechniken hatten und Bewässerungssysteme und so.
Genau. Und was man auch feststellen konnte, war, das war eine Kultur, die schon relativ komplex aufgebaut war von der menschlichen Gesellschaft. Das heißt, es gab sowas wie Arme und Reiche, wirtschaftlich besser gestellte und schlechter gestellte, weil man rausgefunden hat, es gab Menschen, die haben eher Fleisch gegessen oder mehr Fleisch gegessen und es gab Menschen, die haben wohl nur sehr selten Fleisch gegessen. Und das ist in alten Kulturen eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass einen waren die, denen es wirtschaftlich besser ging, die also Zugang zu Fleisch hatten und das andere waren die, die eben eher Mais und Getreide, also so Getreide, pflanzliche Nahrung gegessen haben. Und das gab es eben da auch schon. Also, man nimmt eben heute tatsächlich an, dass diese Linien von Nazca Teil einer religiösen Rituallandschaft sind und einen Bezug zum Wasser haben. Es ist aber durchaus denkbar, dass zumindest ein Teil dieser Linien auch astronomischen Bezug hat. Da gibt es Untersuchungen darüber, die feststellen sollen, ob die Ausrichtung bestimmter Linien auf bestimmte Sterne oder Sternbilder rein zufällig ist oder ob da mehr dahinter steckt, ob das systematisch ist. Ich glaube, das ist aber auch noch nicht so vollständig ausdiskutiert. Für uns ist vielleicht dieses ganze Thema mit den Nazca und dem Wasser auch deshalb interessant, weil die Untersuchungen, die man jetzt da zu dem Klima der Gegend auch gemacht hat, helfen, das Klima insgesamt besser zu verstehen und Klimamodelle besser zu machen. Denn wenn man versteht, wie das Klima in der Vergangenheit war, dann kann man besser vorhersagen, wie es sich in Zukunft entwickelt. Und da fand ich jetzt auch interessant die Erkenntnis, dass Wüstenränder auf Schwankungen von Niederschlag und Luftfeuchtigkeit sehr schnell reagieren und sehr empfindlich sind. Und dieses Gebiet um Nazca, das war eben so ein Wüstenrandgebiet und da hat sich das Klima innerhalb von einigen hundert oder wenigen tausend Jahren offenbar ziemlich geändert. Und die Menschen haben sich, soweit es ging, angepasst. Jetzt sind wir eigentlich am Ende der Geschichte angekommen, aber ich möchte noch kurz erzählen, wie ich auf das Thema gestoßen bin, denn diese Geoglyphen, die haben mich eigentlich schon immer interessiert. Ich fand das immer schon faszinierend, würde auch wirklich gern mal hinfahren. Aber neulich habe ich einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass jetzt gerade eine ganze Menge neuer Geoglyphen gefunden wurden. Und zwar ungefähr 170 Stück. Das ist ungefähr die Hälfte der bisher bekannten. Ich glaube 350 oder so grob sind bekannt. Ich weiß nicht, wie man Linien zum Beispiel zählt. Aber man hat auf jeden Fall nochmal eine riesige Menge dazu entdeckt. Und zwar durch Auswertung von Drohnenaufnahmen, durch künstliche Intelligenz. Krass. Wenn man sich die Gegend bei Google Earth mal anschaut, dann wird einem klar, dass es eben gut sein kann, und das hattet ihr ja am Anfang angesprochen, dass da noch ganz viele ältere, mittlerweile kaum noch erkennbare Geoglyphen vorhanden sind, ne, die mit der Zeit ausgeblichen sozusagen sind oder das Gegenteil von ausgeblichen, also ausgedunkelt sind, weil der Wüstenlack da auch gewachsen ist.
Ja, vielleicht sowas, was man dann halt so mit dem menschlichen Auge auf so einem Foto oder so gar nicht mehr so gut erkennen kann, aber dann vielleicht gerade künstliche Intelligenz, die dann da halt irgendwie ganz genau so die Helligkeit bestimmter Punkte besser auswerten kann, findet dann da vielleicht doch noch
Muster. Die findet dann da Muster und Linien, ganz genau. Und das ist eben das, was die moderne Bilderkennungssoftware da kann. Und Drohnen sind natürlich auch eine geniale Möglichkeit, das Gebiet zu erkunden. Also die Maria Reiche wäre wahrscheinlich sehr neidisch.
Ja.
Ja, das wär's für heute. Oder habt ihr noch was anzumerken?
Ich glaube.
Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.